ARD Sounds.
Der Irankrieg macht jetzt schon sehr viel deutlich teurer. Und dabei sind die hohen Benzinpreise gerade vermutlich nur der Anfang. Je länger die Straße von Hormuz blockiert bleibt, desto heftiger sind die Auswirkungen. Es gibt schon Warnungen vor einer Weltwirtschaftskrise. Mit dem Wirtschaftsjournalisten Nicolas Liefen vom NDR erklären wir in dieser Folge, was das im Worst Case für die Welt bedeutet und für jede und jeden Einzelnen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Und heute ist Mittwoch, der 22. April. Und der Redaktionsschluss dieser Folge war Dienstag um 20 Uhr. Hallo Nicolas, schön, dass du bei 11KM bist.
Hi, grüß dich.
Die Straße von Hormuz ist ja immer noch blockiert und es gibt diese Warnung vor den heftigen wirtschaftlichen Folgen. Zum Beispiel vom Internationalen Währungsfonds. Der spricht von der potenziell größten Energiekrise der Neuzeit. Wie schlimm ist die Situation gerade?
Na, der IWF legt sich ja noch gar nicht so richtig fest. Die sagen, es gibt mehrere Szenarien, die auf uns zukommen können. Also sie sagen ja Best Case, Mittel und Worst Case. Also die umschreiben das mit hoffnungsvoll, ungünstig und schwerwiegend. Und man muss einfach dazu sagen, selbst im Best Case, im besten Fall geht's mit der Wirtschaft weltweit eben bergab. Und da haben die natürlich die Lieferketten im Blick. Wir reden ja auch immer wieder drüber, über Öl, über Gas, Dünger, Edelgase und so weiter und so weiter. Und im Fokus ist eben immer diese Straße von Hormuz, da liegen im Augenblick mehrere tausend Schiffe fest, also Tanker, Frachtschiffe. Und die sagen, selbst wenn sich die Lage da nicht weiter zuspitzt, dann steigt die Weltwirtschaft oder legt sie nur noch um ungefähr 3,1% zu. Vor ein paar Monaten haben sie noch gesagt 3,4%. Jetzt werden viele sagen 0,3 Prozentpunkte. Was das denn? Das ist doch gar nicht so viel. Aber das heißt halt umgerechnet ungefähr 300 Milliarden Dollar Wirtschaftsleistung, die da fehlt, die weltweit fehlt, aber die zum Beispiel auch in Europa fehlt. Also Deutschland wird betroffen sein, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Italien und so weiter. Und richtig hart trifft es halt den Nahen Osten, trifft es auch Asien, weil eben die Region sehr viel Öl, sehr viel Gas aus der Golfregion bekommen und damit eben durch die Straße von Hormuz. Und du hast ja gerade eben gesagt, die größte Energiekrise der Neuzeit, das hat der IWF gesagt im Worst-Case-Szenario. Das heißt, es wird sich da nochmal alles zuspitzen. Es gäbe noch, wie gesagt, eine Riesenenergiekrise mit großen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und dann hätten wir tatsächlich viele Länder mit Rezessionen, also gar kein Wachstum mehr, sondern Minus noch davor. Und das hieße einfach, dass wir wahrscheinlich Hungersnöte bekommen in vielen Ländern, dass wir Massenarbeitslosigkeit bekommen. Also der Ausblick des Internationalen Währungsfonds ist wirklich düster.
Zu Beginn des Ukraine-Kriegs gab es ja auch eine große Energiekrise, vor allem in Europa. Deutschland war da betroffen, weil eben ja plötzlich wir uns von russischem Gas verabschiedet haben. Ja, kann man das vergleichen, die aktuelle Situation oder die, in die wir schlittern könnten mit dieser Zeit?
Also man kann es natürlich ein bisschen vergleichen, weil es wieder um Energie geht und weil wir aus Russland damals so um die 55% unseres Gases bekommen haben. Wir waren ja besonders betroffen, Deutschland.
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Alarmstufe im sogenannten Notfallplan Gas ausgerufen. Demnach ist die Versorgung gestört. Zwar kann der Markt die Nachfrage noch bewältigen, aber die Preise dürften deutlich anziehen.
Wir haben uns ja lange Zeit auch, das muss man ehrlicherweise sagen, auf diesen günstigen Gaspreisen ausgeruht und wir mussten dann halt schnell diversifizieren. Wir mussten schnell dafür sorgen, dass wir aus anderen Bereichen der Welt einfach unser Gas bekommen oder unsere Energie bekommen und viele andere Länder waren ja auch betroffen. Jetzt hat das alles dann doch größere Auswirkungen und zwar weltweit größere Auswirkungen. Wir müssen einfach bedenken, dass aus dieser Region ungefähr 20% des täglich benötigten Öls kommen, 25% des Gases und ein ganz, ganz großer Teil davon geht eben Richtung Asien. Also wir sehen einfach, die globalen Auswirkungen sind im Augenblick einfach immens und wir sehen eben auch, dass das ein Weltmarkt ist. Und wenn China dringend Öl zum Beispiel braucht und irgendwelche Tanker auf See aufkauft, die dann Richtung China gehen, die fehlen uns dann plötzlich in Europa. Also die Dimension ist jetzt wesentlich größer als das, was wir hatten beim Überfall Russlands auf die Ukraine.
Es werden also Tanker mitten auf dem Meer aufgekauft. Also Tanker, die eigentlich schon unterwegs sind nach Europa, kauft China. Was passiert dann? Drehen die einfach um?
Ja, das hört sich erstmal total schräg an. Also es ist ja so, dass man immer denkt, wenn wir unser Öl, unser Gas aus verschiedenen Ländern bekommen, also im Augenblick ist es ja auch viel aus den USA, aus Norwegen, Kasachstan, Großbritannien und so weiter, dann denkt man, ist man safe und hat das quasi geordert und bekommt das letztendlich auch. Aber auf dem Ölmarkt und Gasmarkt ist es tatsächlich anders. Da ist es einfach so, wenn ein Tanker unterwegs ist und irgendwer bezahlt mehr Geld, ist bereit, mehr zu bezahlen für die Lieferung, dann ist es so, dass die Tanker tatsächlich auf offener See umdrehen und einen anderen Kurs einschlagen und eben woanders hinfahren. Und das war jetzt auch schon so in den vergangenen Wochen. Es gab einen LNG-Tanker, das heißt Flüssigerdgas, der war unterwegs von Afrika Richtung Europa. Den hat sich China gesichert. Das heißt, der ist tatsächlich umgedreht, abgedreht und dann hat er Kurs genommen Richtung Asien. Wir dürfen uns allerdings, muss ich nochmal dazu sagen, wir dürfen uns nicht beschweren, weil wir haben genau das Gleiche gemacht. Also Deutschland hat genau das Gleiche gemacht im Jahr 22, als Russland die Ukraine überfallen hat. Da war es auch so, da gab es Tanker, die waren gerade unterwegs Richtung Asien. Die haben wir aufgekauft und die sind dann Richtung Europa geschippert.
Lass uns da nochmal so klar zurren. Was wird alles teurer werden? Worauf müssen wir uns einstellen?
Ja, also erstmal muss man insgesamt sagen, dass die Inflation ja schon angezogen hat. Also im März hatten wir irgendwie 2,7%. Das war im Februar deutlich drunter. Und die Prognosen sagen jetzt für die kommenden Monate übrigens eine 3 vor dem Komma, vielleicht auch eine 4 vor dem Komma voraus. Und das heißt erstmal für die Haushalte, wenn ich das nicht irgendwie auffangen kann, durch Erspartes, durch vielleicht höhere Löhne, indem ich weniger konsumiere, dann wird es einfach schwierig werden. Und es werden immer mehr Haushalte ihr Geld ausgeben müssen für das, was zwingend notwendig ist, sprich für die Energiekosten, für Lebensmittel und so ein bisschen extra. Das wird wahrscheinlich noch sehr viel schwerer werden. So, und wo wir es zuerst gespürt haben, das waren die Tankstellen, das waren die Spritpreise, vor allem beim Diesel, der ist massiv gestiegen, vieles andere auch, aber der Diesel eben extrem. Der Transport wird teurer, das wird sich umlegen auf Nahrungsmittel, auf Lebensmittel. Die Heizkosten, das werden wir früher oder später auch zu spüren bekommen, aber eben aus der Region kommt vieles andere auch. Da kommt Kerosin, Drittel unseres Kerosins, also Flugbenzin hier in Europa, kriegen wir aus der Region. Wir kriegen sehr viel Schwefel aus der Region. Es werden sagen, Schwefel, was soll das denn? Düngemittel, ganz wichtig. Helium, wichtiges Gas für die Chipproduktion, geht ganz viel nach Taiwan. Chips, die braucht man für alle möglichen Elektrogeräte, für Autos, für Kühlschränke, für sonst was. Das werden wir zu spüren bekommen. Dann gibt es noch so ein paar andere Geschichten. Nafta kennen die wenigsten, wird aus Öl gewonnen. Brauchst du für Plastikverpackungen, brauchst du für Einweghandschuhe zum Beispiel auch. Kann sein, dass die bald teurer werden. Harnstoff brauchst du für Düngemittel und so weiter und so weiter. Also alles Dinge, die von dort kommen, die teurer werden erstmal auf dem Markt und die dann aber Zweitrundeneffekte haben.
Und mit Zweitrundeneffekt meinst du, also das Düngemittel, also wenn wir da mal bleiben, wird erstmal teuer, das heißt, das zahlen die Bäuerinnen und Bauern. Und die zweite Runde ist sozusagen das, was wir dann im Supermarkt bezahlen.
Ja, genau. Zweitrunde heißt einfach nichts anderes, als wenn der Sprit teurer wird, dann zahlen wir natürlich an der Tankstelle mehr für den Sprit, aber auch der Logistiker, der LKW-Fahrer, die Spedition zahlen eben mehr für Diesel und diese Preise werden dann in der zweiten Runde quasi weitergegeben und umgerechnet auf Fahrräder, die transportiert werden und Lebensmittel und was auch immer. Das ist der sogenannte Zweitrundeneffekt. Sprich, das wird sich fortsetzen in vielen anderen Bereichen auch, wenn Düngemittel teurer wird, dann zahlt das natürlich erstmal der Bauer oder der Landwirt oder wie auch immer. Aber das wird dann natürlich am Ende umgelegt auf die Lebensmittel. So, und dann hast du eben Zeit verzögert, aber du hast eben in ganz, ganz vielen Bereichen diese Preissteigerung und die werden wir zu spüren bekommen. Und ich sage schon mal voraus, bei fast allen Waren, die wir so im täglichen Leben benutzen.
Und wenn jetzt die Straße von Hormuz, wenn die jetzt dauerhaft wieder offen wäre, und zwar sofort, würde sich dann die wirtschaftliche Lage beruhigen?
Ja, so ein bisschen der Trugschluss. Das ist ein bisschen die Hoffnung. Und ja, dann werden wahrscheinlich einige Spekulanten den Markt verlassen und dann werden die Ölpreise auch wieder ein bisschen runterkommen. Aber in dieser Region liegen ungefähr 2.500 Schiffe fest. Das sind Tanker, das sind Frachter. Das muss sich erstmal wieder auflösen. Wir hatten einen Tanker, der ist angekommen aus der Region in Europa. Das ist jetzt ungefähr so 1,5 Wochen ist das her. Der ist losgefahren vor Beginn des Krieges. Und wenn jetzt alles eingestellt würde, die Straße von Hormuz würde wieder freigegeben, dann dauert das mindestens 3 bis 4 Wochen, bis so ein Tanker hier in Europa wieder anlandet. Und also es kommt mit doch deutlicher Verzögerung. Und dann dürfen wir nicht vergessen, selbst wenn es da wieder losgehen würde, dann wird's teuer, weil die Versicherungen, die Schiffsversicherungen sich das was kosten lassen werden. Und der wichtigste Punkt ist, dass wir nicht ganz genau wissen, was dort in der Region alles zerstört ist.
Im Irankrieg ist zunehmend die Energieversorgung Ziel gegenseitiger Angriffe. Iran beschoss in Katar den weltweit größten Flüssiggasumschlagplatz sowie in Saudi-Arabien eine Gasaufbereitungsanlage. Außerdem meldet Saudi-Arabien ebenso wie Kuwait Einschläge iranischer Drohnen in wichtige Ölraffinerien.
Das heißt, es reicht halt nicht, wenn die Straße von Hormuz wieder offen ist. Es reicht halt nicht, wenn irgendwelche Tanker wieder an- und ablegen können, sondern die Anlagen müssen funktionieren. Also nur, weil es da möglicherweise keine Eskalation gibt, vielleicht auch eine Öffnung der Straße von Hormuz, heißt das nicht, dass plötzlich alles gut wird von heute auf morgen. Es wird dauern. Monate, vielleicht sogar Jahre.
Die deutsche Wirtschaft und die Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass die Versorgung mit zentralen Produkten wie etwa Diesel, Benzin, Flugbenzin gesichert bleibt. Für den Moment gilt, die Marktlage ist angespannt, aber die Versorgung in Deutschland ist gesichert. Für den Fall, dass sich die Lage verschärfen sollte, sind wir auf Maßnahmen vorbereitet.
Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz gerade noch mal zum Auftakt der Hannover-Messe betont. Wie beurteilst du diese Aussage mit Blick auf die Lage am Weltmarkt?
Ich bin da immer so ein bisschen kritisch, weil das eine ist, dass die Ware verfügbar ist und dass wir sie irgendwo herkriegen aus irgendwelchen Teilen der Welt. Der andere Punkt ist aber, dass das einfach wahnsinnig viel Geld kostet. Und ich stelle mir immer Oma Kasubke vor, die sitzt in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, der sage ich, deine Versorgung ist echt gesichert mit Gas oder Öl. Aber es kostet dich halt das Dreifache. So, also kann ich jetzt sagen, Kerosin, irgendwie kriegen wir Kerosin an Land, weil zur Not kaufen wir es halt auf dem Weltmarkt irgendwie ein. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel bei den Airlines, dass die Flüge streichen, dass die Flieger zum Teil am Boden bleiben, dass der Urlaub wahnsinnig viel teurer wird oder auch der Transport. Das heißt, die Versorgung zu sichern allein reicht ehrlich gesagt nicht aus, sondern die zweite Frage, in dem Fall auch der Zweitrundeneffekt ist, was mache ich denn mit den gestiegenen Preisen? Also auch dafür brauche ich eine Lösung. Nur die Botschaft, das ist da, reicht ehrlich gesagt aus meiner Sicht wenigstens nicht aus.
Also für uns alle wird es wahrscheinlich teurer werden, wenn man jetzt auf Deutschland, auf uns als Volkswirtschaft blickt. Wozu, ja, könnte das alles führen?
Wir sind tatsächlich erheblich betroffen und wir sind deswegen erheblich betroffen, weil wir Exportnation sind. Also wir leben natürlich davon, dass wir unsere Waren exportieren, vor allen Dingen in unsere großen Handelspartnerländer, in die USA, nach China. Und da gibt es ohnehin schon große Risse in den vergangenen Jahren. Und zwar deswegen, weil so ein Markt wie China, schauen wir nur mal auf Autos, so ein Markt wie China ist eben nicht nur ein Absatzmarkt für uns in der Zwischenzeit, sondern China ist in der Zwischenzeit ein ganz, ganz großer Konkurrent. Und das macht uns ohnehin schon erhebliche Probleme. USA auch ein großes Problem für uns, alleine schon wegen der Zollorgien von Donald Trump. Und was bei uns natürlich noch dazu kommt, ist, dass bei uns die Energiekosten ohnehin schon sehr hoch sind. Also wir liegen deutlich über den USA. In China ist der Preis ungefähr die Hälfte, was Energiekosten angeht, oder noch weniger, weil es zum Teil staatlich subventioniert ist. Und das ist tatsächlich für uns ohnehin schon ein Riesenproblem. Und das, was wir im Augenblick schon sehen bei uns, ist eine sogenannte Stagflation. Das heißt, die Wirtschaft kommt nicht wirklich vom Fleck und gleichzeitig steigen die Preise. Das ist einfach Worst-Case-Szenario. Wie gesagt, haben wir schon. Wenn es die Investitionen des Bundes nicht gäbe in den Bereich Infrastruktur, dann hätten wir möglicherweise sogar Nullwachstum oder möglicherweise auch ein Minus davor. Das wäre dann das vierte Jahr, in dem sich quasi wirtschaftlich nicht viel tut. Also Stagflation ist einfach ein Riesenthema.
Stagflation, was genau bedeutet das?
Stagflation heißt Stagnation und Inflation. Das heißt nichts anderes, als dass die Wirtschaft nicht vom Fleck kommt. Das heißt, es gibt praktisch kein Wachstum und gleichzeitig steigen die Preise. So, und was machst du normalerweise, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht? Du machst die Geldschleusen auf. Ob das jetzt über günstigere Zinsen ist, der Europäischen Zentralbank, ob das jetzt staatlich auch eingeleitet ist, dass du Unternehmen hilfst. Also du sorgst dafür, dass Geld da ist, dass investiert werden kann, dass dann die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, dass dann Arbeitsplätze wieder aufgebaut werden können. So, wenn du aber mehr Geld ins System spülst, was passiert dann? Dann steigt die Nachfrage. Und wenn mehr Geld im System ist, dann steigen die Preise. Jetzt haben wir aber ohnehin schon steigende Preise, also kannst du das nicht machen. Eigentlich bei steigenden Preisen müsstest du sagen, ich ziehe Geld aus dem System, damit die Nachfrage eben nicht so drastisch ist und damit die Preise nicht so deutlich steigen. Aber Geld aus dem System hieße zum Beispiel Zinsen erhöhen. Müsste die Zentralbank jetzt eigentlich machen, aber Zinsen erhöhen ist wieder für die Unternehmen schlecht. Also du merkst schon, egal was ich mache in der Stagflation, es ist nicht gut. Und deswegen übrigens wird die Europäische Zentralbank jetzt wahrscheinlich an den Zinsen gar nichts verändern. Sie wird jetzt wahrscheinlich sagen, wir werden noch ein bisschen abwarten, wir schauen uns das noch ein bisschen an, weil sie einfach nicht in die falsche Richtung spielen will. So wie wir es übrigens schon hatten, nach dem Überfall Russlands in die Ukraine, hat die EZB viel zu lange gewartet mit ihrer Reaktion. Und die Folge war, und das haben wir alle damals noch gespürt, dass die Inflation gestiegen ist.
Die Bundesregierung hat ja auch schon reagiert und hat einen Tankrabatt auf den Weg gebracht.
Heute wurden der angepeilte Tankrabatt von 17 Cent pro Liter sowie die 1.000-Euro-Prämie für Angestellte im Bundestag diskutiert. Und vor allem wurde die Bundesregierung für ihre Pläne gewaltig kritisiert.
Warum hat sich die Regierung dafür entschieden? Warum macht sie das? Wie will sie da helfen?
Also ich bin kein politischer Kommentator, aber für mich hat sich das so dargestellt, dass einfach der Druck schon echt immens war. Also wir haben ja irgendwie tagtäglich Berichte gesehen, wutentbrannte Autofahrerinnen und Autofahrer an Tankstellen, die gesagt haben, die Preise fressen mich auf, ich kann das nicht mehr schultern, das macht es wirtschaftlich nicht mehr, wenn ich überhaupt noch zur Arbeit fahre und so weiter und so weiter. Der Druck ist einfach immens gestiegen, irgendwas zu tun. Und ich würde auch sagen, auch dieser Streit zwischen Finanzminister Klingbeil und Wirtschaftsministerin Reiche, ganz kurz davor, war auch noch so, ich würde sagen, man wollte jetzt einfach auch ganz gute Schlagzeilen machen. Nur, man muss eben auch sagen, das gab es ja alles schon mal. Also den Tankrabatt hatten wir ja schon 2022 heftig umstritten. Übrigens damals, da war noch nicht Bundeskanzler Friedrich Merz, jetzt ist er's. Der hat damals auch diesen Tankrabatt massiv kritisiert.
Ich befürchte, dass die Bundesregierung innenpolitisch das gleiche Flickwerk fortsetzt, das sie in den letzten Wochen gezeigt hat.
Man muss sich natürlich klar sein darüber, dass diese, und jetzt sind es ja 17 Cent, also 14 Cent Energiesteuer plus Mehrwertsteuer, also 17 am Schluss, dass die wahrscheinlich nicht weitergegeben werden komplett an die Autofahrerinnen und Autofahrer. Das wünscht er sich, der Kanzler, der sagt, er erwartet das von den Mineralölkonzernen. Aber die Erfahrung zeigt, und auch Studien übrigens, dass dieser Rabatt auch 2022 nicht komplett weitergegeben wurde. Und man muss sich das nur einmal klar machen. 17 Cent über 2 Monate Steuerrabatt heißt Kosten von 1,6 Milliarden Euro. Das heißt, jeder Cent, den ich nicht weitergebe über diese 2 Monate, ist ungefähr 100 Millionen Euro wert.
Was wären denn aus deiner Sicht sinnvollere Maßnahmen in der aktuellen Situation?
Also wir brauchen eigentlich ja so einen Kasten, wo den wir aufziehen können, wo wir sagen können, in irgendeiner Schublade, da liegt ein Blatt drin und da ist das, was zu tun ist, wenn. Dass man eben sagt, man macht es zielgerichtet für Leute, die dieses Geld wirklich benötigen und nicht so mit der Gießkanne. Und solche Schnellschüsse sind ehrlich gesagt eher kontraproduktiv, weil ich damit das Signal setze, hey, ich federe das alles ab, ich federe alle Preissteigerungen ab, ihr könnt im Prinzip genauso weitermachen wie bisher. Und die Botschaft müsste eigentlich sein, hey, es wird teurer. Wir überlegen jetzt mal, wie wir damit weiter verfahren. Und vielleicht müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch mal einsparen. Und da sind letztendlich auch, ich sage das ganz ungern, weil es ungern gehört wird, aber es muss halt sein, da sind halt auch Bürgerinnen und Bürger schon ein Stück weit auch gefragt.
Dass Öl ein knappes Gut ist, das wissen wir jetzt nicht erst seit gestern. Und dass es auch immer wieder ja sogar Kriege um diese wichtige Ressource gegeben hat, auch. Es gibt doch auch immer mal wieder Überlegungen, uns davon so ein bisschen unabhängiger zu machen. Und da gibt es ja auch schon Möglichkeiten. Es gibt ja E-Autos und so weiter. Wie blickst du darauf?
Wir haben natürlich in solchen Krisen, das hören wir jetzt ja auch, immer wieder die Stimmen, die sagen, wir müssen unabhängiger werden. Das haben wir nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine gehört. Und man muss auch sagen, weltweit ist es halt so, dass viel Öl genutzt wird, dass viel Gas genutzt wird. Die USA preschen da ja gerade vor. Und in vielen Teilen ist das natürlich günstiger. Das ist günstiger als erneuerbare Energien, und zwar nicht in der Produktion, sondern im Ausbau. Wir müssen die Energienetze ausbauen. Wir brauchen Stromspeicher. Das alles kostet am Ende des Tages Geld.
Wirtschaftsministerin Katharina Reiche betont regelmäßig, dass sie die Kosten der Energiewende für zu hoch hält. Beim Netzausbau erhofft sich Reiche Einsparpotenzial. Ebenso bei der Förderung neuer kleiner Solaranlagen, die aus Sicht der Wirtschaftsministerin zukünftig ohne Subventionen auskommen sollen.
Und das, was wir im Augenblick sehen in Berlin, ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir Interessenverbände haben, dass wir Lobbygruppen haben, die davon leben und gut davon leben, dass viel fossil eingesetzt wird, viel Öl, viel Gas, und da ist erneuerbar einfach unterm Strich nicht so angesagt. Trotz der ganzen Rufe, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, in solchen Phasen jetzt, glaube ich, wäre die Bevölkerung sehr offen dafür. Wir sehen gerade, dass die Nachfrage nach Wärmepumpen wieder massiv anstieg. Ich war neulich in einem Autohaus und wollte mich nach E-Autos erkundigen. Da sagte er mir im Autohaus, alles ausverkauft, ist alles weg. Wir haben draußen aus dem Hof noch zwei gebrauchte, nicht unsere Marke, aber ansonsten ist alles weg. Dann bin ich ins nächste Autohaus gegangen, der hat mir genau das Gleiche erzählt. Der sagt, ich hatte hier 30 Stück, die sind alle weg. Dann bin ich wieder in ein Autohaus gegangen, da stand ein E-Auto vor der Tür und da sage ich, aber hier steht doch noch eins. Und dann hat er gesagt, ja, den habe ich mir geliehen von einem anderen Autohändler, damit ich überhaupt einen hier vor der Bude habe. Also im Augenblick ist tatsächlich die Stimmung wieder so, und das hat sicherlich auch was mit den Spritpreisen und mit den Tankkosten zu tun, aber auch mit dem Gefühl, sich unabhängiger zu machen. Ich glaube, im Augenblick wäre die Bevölkerung schon offen dafür, auch zu sagen, hey, es hat einen Grund und wir machen das jetzt, auch wenn es mehr kostet. Wir haben hier ein Ziel, das höher liegt. Und da geht es nicht nur um Preise, sondern, wie du es gesagt hast, es geht um Unabhängigkeit.
So eine Wirtschaftskrise, die spüren ja wirklich total viele Menschen, also sowohl die Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn sie Lebensmittel einkaufen, oder kleinere Betriebe, mittlere Betriebe. Und oft ist die ja dann auch nicht allzu schnell vorbei. Worauf müssen wir uns hier einstellen? Wie lange wird uns das noch beschäftigen?
Also erstmal muss man dazu sagen, dass es auch einige gibt, die davon mächtig profitieren. Das sind zurzeit tatsächlich die Mineralölkonzerne. Das war 2022, 2023 auch so. Das waren Rekordjahre für die Mineralölkonzerne, weil die wirklich Milliarden zusätzliche Gewinne dadurch gemacht haben, weil die komplette Kette beherrschen, von der Ölförderung über den Transport, über Raffinerien bis hin zu Tankstellenketten. Also es gibt auch einige, die von dieser Situation jetzt profitieren. Ich möchte jetzt nicht von denen reden im Umfeld des US-Präsidenten Trump, die möglicherweise mit sehr viel Glück ihr Geld gut investiert haben, zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Stellen. Aber tatsächlich ist so eine Krise was uns sehr lange noch begleiten wird, selbst wenn es da irgendwann zu einem Frieden kommt in der Golfregion. Es wird die Welt ein Stück weit verändern, es wird sie unsicherer machen, es wird zu anderen und neuen Lieferketten führen und es wird sicherlich die Machtverhältnisse auch in der Welt nochmal total verändern. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man sich das angucken muss. Das, was im Augenblick passiert, da geht es um eine Aufteilung, eine neue Aufteilung der Welt. Es geht um Geopolitik, es geht um Macht und es geht um Rohstoffe. Wir reden über Öl, wir reden über Gas, über Energie, wir reden aber auch über seltene Erden, wir reden über chemische Grundstoffe und so weiter und so weiter. Das, was wir gerade sehen in der Welt, das ist tatsächlich eine völlig neue Aufteilung. Die USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite, mittendrin noch Russland und Europa, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, Europa muss da irgendeinen Weg finden. Aber das, was da im Augenblick passiert, das wird uns noch sehr, sehr lange begleiten und das hat nicht nur was mit dem Iran-Krieg zu tun.
Vielen, vielen Dank, Nicolas.
Sehr gerne.
Mit Nicolas Liefen vom NDR haben wir gesprochen über die Folgen des Iran-Kriegs auf die Weltwirtschaft. Nicolas ist Wirtschaftsjournalist und ihr könnt ihn zum Thema Tankrabatt und 1.000-Euro-Prämie übrigens auch im Podcast 10 Minuten Wirtschaft hören. Da gibt's montags bis freitags komplexe Themen in 10 Minuten auf den Punkt gebracht, ohne Schnickschnack oder kompliziertes Fachgeschwafel. Ihr findet den Podcast in ARD Sounds und überall, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Den Link, den packen wir euch in die Shownotes. Redaktionsschluss der heutigen Folge ist 20 Uhr und die AutorInnen sind Lukas Waschbisch und Axinia Weihrauch. Produktion: Christine Frei, Viktor Völzner-Werisch, Jürgen Kopp und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung: Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Mein Name ist Elena Kuh und ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen wieder hören.